Metallbecher gereicht wurde. Seine Mutter sah er vor sich, in ihrem Kleid mit dem Feekragen, das sie nur einmal im Jahr trug, wenn sich die Familie anschaute, wie die Bären die Sündertreppe hinuntertanzten, und er roch den Gestank verbrannter Haare, als der bärtige Priester ihm das Brandmal in die Mitte der Brust setzte. Bei dem heftigen Schmerz hatte er geglaubt, sein Herz würde aussetzen, trotzdem hatte Areohota nicht mit der Wimper gezuckt. Das Haar über der Axt war niemals nachgewachsen, erst als beide Schneiden so scharf waren, dass man sich damit hätte rasieren können, legte der Hauptmann sein Weib aus Eberesche und Eisen aufs Bett. Gähnend zog er seine schmutzige Kleidung aus, warf sie zu Boden und streckte sich auf der Strohmatratze aus. Wenn er an das Brandzeichen dachte, begann es zu jucken, und er musste sich kratzen, ehe er die Augen schloss. »Ich hätte die heruntergefallenen Orangen einsammeln sollen«, dachte er und fiel in Schlaf, derweil er von dem säuerlich süßen Geschmack träumte und davon, wie klebrig sich der rote Saft an den Fingern anfühlte. Zu bald stellte sich die Dämmerung ein. Vor den Stallungen stand die kleinste Pferdesänfte mit drei Tieren bereit, die aus Zedernholz mit dem roten Seidenbehang. Der Hauptmann wählte als Begleitung 20 Speere von den 30 aus, die in den Wassergärten postiert waren. Die übrigen blieben und wachten über Gelände und die Kinder, von denen einige Söhne und Töchter großer Lords und reicher Kaufleute waren. Obwohl der Prinz davon gesprochen hatte, beim ersten Tageslicht aufzubrechen, wusste Areohota, dass es noch dauern würde. Der Maester half Doran Martell beim Bad und verband ihm die geschwollenen Gelenke mit Leinen, welches in lindernde Tinkturen getaucht war, während der Hauptmann ein Schuppenhemd aus Kupfer anlegte, wie seinem Rang gebührte, und darüber einen wallenden Mantel aus graugelber Seide, damit die Sonne nicht auf das Kupfer brannte. Es versprach ein heißer Tag zu werden, und der Hauptmann hatte sich schon vor langer Zeit von dem schweren Pferdehaarumhang und dem nietenbeschlagenen Lederpanzer verabschiedet, die er Norvos getragen hatte, denn in Dorne wurde man darunter gekocht. Den eisernen Halbhelm mit dem Scheitel aus spitzen Stacheln hatte er behalten, doch jetzt trug er ihn in orange Seide gehüllt, wobei er den Stoff um die Stacheln geflochten hatte. Wenn die Sonne ungehindert auf das Metall prallen durfte, würde ihm der Kopf dröhnen, ehe sie den Palast erblickten. Der Prinz war noch immer nicht zum Aufbruch bereit. Er hatte entschieden, vorher zu frühstücken, eine Blutorange und einen Teller mit gewürfelten Möweneiern, dazu Schinkenstücke und scharfe Paprika. Dann musste er sich von einigen Kindern verabschieden, die er besonders lieb gewonnen hatte, dem Daltjungen und Lady Blackmonds Nachkommenschaft und dem rundgesichtigen Waisenmädchen, dessen Vater entlang des Greenblatts mit Tuchen und Gewürzen gehandelt hatte. Doran hatte eine schöne myrische Decke über seine Beine gebreitet, um den Kindern den Anblick seiner geschwollenen, verbundenen Gelenke zu ersparen. Es wurde Mittag, bevor sie sich auf den Weg machten, der Prinz in seiner Sänfte, Maester Caliotto auf einem Esel, die anderen zu Fuß. Jeweils 5 Speerträger marschierten vor und hinter ihnen sowie an den Seiten. Areohota nahm seinen gewohnten Platz zur Linken des Prinzen ein und legte beim Gehen die Langaxt über die Schulter. Die Straße von den Wassergärten nach Sunspear führte am Meer entlang, daher verschaffte ihnen die frische Brise eine gewisse Abkühlung, während sie durch das karge, rotbraune Land aus Stein und Sand und verkrüppelten Bäumen zogen. Auf halbem Wege wurden sie von der zweiten Sandschlange überrascht. Sie tauchte plötzlich hinter einer Düne auf, saß auf einem goldenen Sandross mit einer Mähne, die wie feinste weiße Seide wirkte. Selbst hoch zu Pferde verlor Lady Nym nichts von ihrer Anmut in ihren schimmernden violetten Gewändern und dem sahne- und kupferfarbenen Seidenumhang, der sich bei der leisesten Böe bauschte, als würde sich die Trägerin in die Luft erheben. Nymeria Sand war 25 und gärtenschlank. Ihr glattes schwarzes Haar trug sie als langen Zopf, der mit rotgoldenem Draht gebunden war, was den spitzen Haaransatz über den dunklen Augen betonte, den sie mit ihrem Vater gemeinsam hatte. Ihre hohen Wangenknochen, die vollen Lippen und die milchbleiche Haut verliehen ihr die Schönheit, die der älteren Schwester fehlte. Doch Obaras Mutter war eine Hure in Oldtown gewesen, wohingegen Nym vom edelsten Blut des alten Volantes abstammte. Die Düne hinunter folgte ihr ein Dutzend berittener Speerträger, deren Rundschilde in der Sonne glänzten. Der Prinz hatte die Vorhänge seiner Sänfte geöffnet, damit er die Meeresbrise besser genießen konnte. Lady Nym zügelte ihre hübsche goldene Stute und ließ sie neben der Sänfte gehen.
»Schön, dass wir uns begegnen, Onkel«, rief sie,
als hätte sie der Zufall hergeführt.
»Darf ich mich euch auf dem Ritt nach Sandspear anschließen?«
Der Hauptmann befand sich auf der anderen Seite der Sänfte, dennoch konnte er jedes Wort von Lady Nym verstehen.
»Es wäre mir eine Freude«, erwiderte Prinz Doran, doch der Hauptmann hörte aus seiner Stimme keine Freude heraus. »Gicht und Gram sind armselige Reisegefährten.«
Damit meinte er, wie der Hauptmann wusste, dass ihm jede auch nur kieselsteingroße Unebenheit der Straße Schmerzen bereitete, als würde ihm ein Stachel durch die geschwollenen Gelenke gespießt.
»Gegen die Gicht kann ich nichts ausrichten«, sagte sie. »Doch mein Vater hatte für Gram nichts übrig. Rache entsprach eher seinem Geschmack. Stimmt es, dass Gregor Clegane gestanden hat, Elia und ihre Kinder ermordet zu haben?«
»Er hat seine Schuld vor versammeltem Hofe herausgebrüllt«, räumte der Prinz ein. »Lord Tywin hat uns seinen Kopf versprochen.«
»Und ein Lannister begleicht stets seine Schulden«, sagte Lady Nym, »obwohl mir scheint, Lord Tywin beabsichtigt, sie uns mit unserer eigenen Münze heimzuzahlen. Ich habe einen Vogel von unserem süßen Ser Daemon erhalten, der beschwört, mein Vater habe dieses Ungeheuer während des Kampfes mehr als einmal gekitzelt. Falls das stimmt, dürfte Ser Gregor so gut wie tot sein. Und Tywin Lannister gebührt dafür keinen Dank.«
Der Prinz schnitt eine Grimasse. Ob wegen der Schmerzen oder der Worte seiner Nichte, vermochte der Hauptmann nicht zu beurteilen.
»Das mag sein.«
»Mag sein? Ich sage, es ist so.«
»Obara wollte, dass ich in den Krieg ziehe.«
Nym lachte.
»Ja, sie würde Oldtown zu gern niederbrennen. Die Stadt ist ihr ebenso verhandelt.